Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 27. März 2024, am Mittwoch. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, heute ist Bundesrat, letzte Bundesratssitzung natürlich vor der Osterfeiertag. Eigentlich sind ja die meisten Leute wahrscheinlich schon fast in der Ferien, nur der Bundesrat muss noch krampfen für den spärlichen Lohn, den er einnimmt. Nein, ganz einen wichtigen Entscheid, oder besser gesagt, eine wichtige Diskussion über die AHV. Dominik, was sind dort einzuleiten?
Ja, 2,5 Wochen nach dem Ja zur 13. AHV-Rente hat der Bundesrat heute vorgestellt, diskutiert und entschieden und vorgestellt, jetzt gerade an einer Medienkonferenz, wie er das finanzieren will. Und Elisabeth Baumschneider schlägt 2 Varianten vor. Für die Finanzierung von der 13. AHV-Rente Lohnbeitrag auf, also um 0,8 Prozentpunkt. Oder die Variante 2 wäre 0,5% bei den Lohnbeiträgen und 0,4% mit der Mehrwertsteuer. Das geht jetzt in eine Vernehmlassung. Und dann noch ein lustiger zweiter Schlunk. Ich nehme an, habe es aber noch nicht bestätigt, Karin Keller-Sutter hat natürlich Angst gehabt, oder? Der Bundesbeitrag ist 20,2%. Und wenn man natürlich eine 13. AHV-Rente zahlt, dann muss sie auch von dem nochmal 20% zahlen. Und das ist dann gleich irgendwie nochmal 800 Millionen. Und da hat sie sich schadlos halten und das hat sie auch durchgebracht. Der Bundesbeitrag soll gesenkt werden von diesen 20,2% auf 18,7%. Der Bund würde dann weiterhin rund 11 Milliarden quersubventionieren in die AHV. Aber für das muss er dann wieder Geld holen. Und dort kommt man wieder mit 2 Varianten, nämlich Lohnbeitrag nochmal um 0,2% auf oder 0,1% beim Lohn und 0,2% bei der Mehrwertsteuer.
Gut, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, das macht einem sprachlos. Als erstens ist schon mal ganz speziell, dass der Bundesrat schon 2,5 Wochen nach dieser Abstimmung so schnell jetzt macht. Habe ich noch nie erlebt, dass man einen Volksentscheid so schnell, sofort wird umsetzen. Und natürlich merkt man da die Handschrift von Pierre-Yves Maillard, bin ich überzeugt, da hat Elisabeth Bonsch leider alles schon vordiktiert und sie hat es heute gebracht. Ist eine Zumutung. Und zweitens muss man auch mal sagen, der Volksentscheid war nicht ein links Ja zu mehr Lohnbeiträgen, ganz sicher nicht, sondern es war ganz sicher auch der Auftrag gewesen. Der Bund gibt es viel aus, der Bund soll sicher auch sparen, um das zu finanzieren und dass von dem gar nichts soll sein und dass der Bundesbeitrag, das ist das Einzige, wo der Bund will, ein bisschen sparen will, auch wieder auf Kosten der Arbeitnehmer vor allem, das ist schon ein starkes Stück.
Ja, das ist wirklich man ignoriert letztlich, was passiert ist vor 2,5 Wochen, oder? Und das kann, glaube ich, nur der Bundesrat und eben Federführung Baumschneider es gibt den bösen Witz, dass sie ja im Vorzimmer von Pierre-Yves Maillard hockt und nicht umgekehrt, der Pierre-Yves Maillard im Vorzimmer von ihr. Und dann ist auch die Behauptung von den Befürworter von damals, du erinnerst dich, es kostet nur 0,4 Lohnbeitrag Prozentpunkt, oder? Das ist schon damals falsch gewesen, weil es ja 0,4% beim Arbeitnehmer ist und 0,4 beim Arbeitgeber. Das haben sie dann, wenn man nachher gefragt hat, immer gesagt, dass sie, ja, wir meinen jetzt schon so. Aber jetzt kommt aus, eben, weil sich der Bund ja das nicht kann leisten, die zusätzlichen 20%, muss man dort nochmal mindestens 0,2% rauf. Also man sieht, das ist ein Taschenspielertrick gewesen von den Befürworter und jetzt folgt der Taschenspielertrick vom Bundesrat, statt dass man endlich das macht, wo die Bevölkerung will.
Und dann muss man einfach mal sagen, wir haben eine formell bürgerliche Mehrheit in diesem Bundesrat. Ist denen eigentlich bewusst, genau, was sie da wieder mit Mehrheit entschieden haben? Ich meine, das gibt es doch gar nicht. Also, wir haben Kopf und Deckel 2 Freisinnige und 2 SVPler. Mitte müssen wir nicht dazu rechnen, weil die Viola Amherdi singt immer mit der Linken. Aber das ist doch absurd. Wie kommt so etwas zustande? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht von der Karin Keller-Sutter, weil letztlich war das eine grosse Chance gewesen, dass man einfach sagt, schaut, jetzt haben wir zu wenig Geld. Jetzt müssen wir mal endlich anfangen zu sparen. Es wäre für sie doch genau der Auftrag gewesen, den sie praktisch vom Volk bekommen hat, nämlich etwa die Hälfte von diesen Ja-Stimmen, sind alles Leute gewesen, die der Meinung sind, wir geben viel zu viel Geld aus am falschen Ort, jetzt wollen wir auch mal etwas. Also das ist unglaublich schwierig nachzuvollziehen. Und was natürlich auch noch schwierig nachzuvollziehen ist, ist unser Lieblingssozialdemokrat bei der Zürich-Zeitung, der Fabian Schäfer. Fabian Schäfer, Fabian Schäfer, Fabian Schäfer, einer von den extremsten Etatisten, der rumläuft, der hat im Leitartikel am Samstag im Prinzip schon mehr oder weniger die Fahne gestrichen, die Zegel gestrichen, sagt man. Und gesagt, ja, eben sparen kann man eigentlich gar nicht. Und ja, der bringt da gar nicht. Ja, was ist sparen? Ist ja primitiv. Ja, das ist ja kleinlich. Mehr Journalisten, wir haben es ja. Nein, es ist unglaublich, was da abläuft. Und jeder, der noch irgendwie bürgerlich denkt, erstens Fabian Schäfer nicht mehr lesen, den ganz sicher ignorieren. Und zweitens, es kann nicht sein, dass eine bürgerliche Mehrheit im Bundesrat so etwas durchlässt.
Ja, es ist halt wirklich am Schluss... Ist Politik auch eine Prinzipienfrage? Oder entweder bist du auf der Seite von denen, die sagen, der Staat ist ein Dienstleister für die absolut notwendigen Sachen, nicht für die Ideen, die die Staatsbeamten haben jeden Tag, sondern für die wirklich wichtigen Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Stromversorgung, wie zum Beispiel die Sicherheit. Und dann muss man sich beschränken. Und dann kann man sich beim jetzigen Bundeshaushalt auch beschränken. Man gebe mir oder dir oder auch noch ein paar gescheitere Leute als uns zwei einen Rotstift und die machen das schon. Karin Keller-Sutter, bitte einfach die Arbeit machen. Oder du bist auf der anderen Seite und du siehst im Staat eine Art Selbstbedienungsladen, wo du deine Ideen kannst finden, wo du deine Umverteilung kannst finanzieren, wo du irgendwelchen Leuten gibst, wo auch Leute, die es überhaupt nicht brauchen. Es ist ein Volksentscheid, man muss ihn umsetzen, aber man kann ihn auf zwei verschiedene Arten umsetzen, auf eine bürgerliche Art oder auf eine linke Art. Und das, was ich jetzt hier gesehen bekommen habe, das ist ganz klar nicht eine bürgerliche Art.
Genau, und wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen laut denken, wären die Befürworter, wären die Gewerkschaften ehrlich gewesen und hätten gesagt,
ja,
das kostet und die Finanzierung sehen wir etwa so, nämlich so, wie sie ihre Frau Bohm-Schneider jetzt vorgeschlagen hat, das haben sie alles schon vorher gewusst gehabt, das Zeug haben sie nur, deshalb ist es so schnell gegangen, sie haben das einfach aus der Spublade ziehen und nachher ist Frau Bohm-Schneider zu den Gewerkschaften gekommen, Bombischustrasse, und hat dann dort noch einfach die Zettel in Empfang genommen und hat dann das umgesetzt. Und der Bundesrat ist noch so Heimatsterne, ist noch so ungeschickt oder unaufmerksam und übernimmt das einfach teilgeil. Aber noch eines, wären die Befürworter ehrlich gewesen und hätten das gesagt, sind wir ehrlich, Dominik, das wäre nie durchgekommen. Dann hätten 35% oder 40% der Bevölkerung hätten ja gestimmt. Und sicher nicht eine Mehrheit, weil das ist wirklich der grosse Trick gewesen, dass man einfach sagt, ja, Finanzierung schauen wir dann später. Und was ich auch noch betonen will, ich meine, wenn das mit den Lohnbeiträgen kommt, das ist also schon eine Ungerechtigkeit sondergleichen. Dass die Jungen, die Arbeitnehmer, die arbeiten, die Familie haben, die wirklich von dem Kaufkraftverlust, dem angeblichen, wo die Gewerkschaften überall sind, am meisten betroffen sind, weil sie haben die meisten Ausgaben, sie haben Kinder, sie haben einen Beruf, sie haben unglaubliche Ausgaben, sie merken es am meisten, dass die das nachher sollen zahlen und dass das Gewerkschaften richtig finden, dass ausgerechnet ihre Leute das nachher zahlen müssen, also das ist auch wieder ganz starker Tobak, wenn schon muss das über die Mehrwertsteuer gehen, damit die Alten, die sich da selber bedient haben in der Kasse, die einfach das Gefühl hatten, ist doch uns gleich, nach uns die Sintflut, unsere Kinder sollen zahlen, zahlen, zahlen und die Enkel können uns sowieso nicht besuchen, also sollen sie gerade nochmal zahlen, zahlen, zahlen. Das geht nicht, die sollen auch zahlen für das. Also es ist schon ein ganz starkes Stück, was heute im Bundesbern gelaufen ist.
Ja, also es bewahrheitet sich die alte, banale, ordnungspolitische Wahrheit. Der Staat hat nicht eigenes Geld. Er kann nur Geld ausgeben, das er zuerst jemandem abnimmt. Jetzt hat man es halt umgekehrt gemacht. Man hat es zuerst versprochen. Und jetzt heute, 2,5 Wochen später, nimmt man es den Leuten aus den Taschen, die angeblich, du hast es richtig gesagt, die angeblich so eine schlimme Kaufkraftkrise haben. Das sind die Perversitäten von linker Politik. Leider haben vor 2,5 Wochen viele Bürgerliche mitgemacht, weil sie gemeint haben, es werde dann gespart. Und du und ich, wir haben es immer gesagt, das wird nicht passieren, weil Bern so funktioniert, wie Bern funktioniert. Und darum ist es eigentlich fast noch tragischer. Aber das Szenario, das ich gesehen habe, ist ja, man müsste halt dann die Vorlage, die da kommt, das kommt auf Gesetzesstufe, wenn es Mehrwertsteuer ist, sogar eine Verfassungsabstimmung, man muss dann halt die bekämpfen aus bürgerlicher Sicht. Und dann, oder dann wird es dann ganz grusig für die Finanzen von der Karin Keller-Sutter. Aber ich muss sagen, ein bisschen ist sie dann selber die Schuld.
Also noch einmal, also grosse Enttäuschung, dass sich da nicht mehr gewehrt hat. Grosse Enttäuschung auch, dass die Bürgerlichen da nicht selber eine Lösung bringen. Ich meine, das hat ja am Sonntag angefangen, wo man einfach gesagt hat, ja, jetzt sollen wir mal Befürworter sagen, was wollen.
Genau.
Ich meine, Heimatsterne, ja, die Aufforderung haben sie natürlich gern gehört und haben jetzt einfach das gemacht, was sie sowieso schon von Anfang an gewusst haben, dass sie das machen. Nein, es ist eine unglaubliche Geschichte. Gut, wir gehen jetzt weiter zu einem anderen Thema, wo wir auch müssen leider feststellen, dass unsere Politiker sehr, sehr viel Unsinn produzieren. Oder sogar solchen Unsinn, wo jetzt hier in dem Fall sogar Menschen leben, kostet. Dominik, Kriminalitätsstatistik ist diese Woche rausgekommen und wir haben da verschiedene Erkenntnisse, die wichtig sind.
Ja, du hast das Memo dazu gemacht. Ich tue es unten verlinken. Leset das, weil das ist wirklich, du hast das genau angeschaut, was da abgeht und nach Länder sortiert, ranglistenmässig. Also, wer am meisten Beschuldigte gemäss Strafgesetzbuch hat pro 1000 Einwohner, wer am meisten Delikt am Leib und Leben begeht pro 1000 Einwohner, aus welchen Ländern die kommen, und eine dritte Rangliste in Sachen sexueller Gewalt. Und ihr müsst das anschauen. Erstens erschrecke ich allein schon ab den Blutzahlen überhaupt, wie viele das sind, insbesondere in der ersten Statistik, wo es um Beschuldigte geht, oder wer also irgendwie verwickelt ist in irgendetwas. Aber dann auch wirklich halt über die Länder. Es ist, das oberste ist fast überall Kamerun, ganz schlimm, ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein schlimmes Land ist. Aber dann, es dominieren natürlich die Länder, wo man auch subjektiv in den letzten Tagen viel davon gelesen hat. Die sogenannten Maghreb-Staaten kommen vor, oder? Also Marokko, Tunesien, Algerien, dann auch eben noch weitere afrikanische oder Staaten oder Staaten aus dem Nahen Osten. Es ist halt wirklich ein Problem, wo man irgendwo durch geografisch, kulturell und eben religiös auch kann eingrenzen, obwohl das links-grün und alle Gutmenschen in diesem Land nicht gern machen. Es ist halt der erste Schritt, um etwas zu unternehmen, ist einmal die Zahlen anzuschauen, finde ich.
Genau, und es ist ja eigentlich, das Ziel von der Politik sollte ja sein und von unseren Behörden, dass sie Kriminalität reduzieren, dass sie die bekämpfen. Und dann ist doch einfach mal logisch, dass man herausfinden muss, welche Länder schicken uns sehr viele Leute, die nachher überproportional viel von diesen Verbrechen laut StGB, das Strafgesetzbuch, begehen. Warum Strafgesetzbuch? Es gibt dann immer wieder das Argument, oder? Wenn man alle Delikte anschaut, gibt es viele Delikte, die zum Beispiel Betäubungsmittelgesetz verletzen oder natürlich das Ausländergesetz. Und dann sagt man immer, eben, das ist doch gemein, natürlich sind deswegen die Ausländer überproportional vertreten in den Täterzahlen, weil eben das sind ja alles Gesetze, die nur Ausländer eigentlich können brechen, mehr oder weniger. Stimmt natürlich mit dem Betäubungsmittelgesetz nicht ganz. Aber deshalb haben wir uns wirklich aufs Strafgesetzbuch beschränkt, und zwar wirklich eben auf die Verbrechen, wo es darauf ankommt, Verbrechen gegen Leib und Leben, also Mord, Totschlag und so weiter, dann auch gegen das Vermögen, also Diebstahl, und dann, das habe ich nicht gebracht, aber dann vor allem natürlich sexuelle Integrität, also Vergewaltigung, Misshandlung, Missbrauch von Kind und so weiter. Und dann sieht man so ein extremes, klares Muster. Man sieht erstens einmal, fast alle Länder, praktisch alle Länder aus der EU, sind für uns null Problem. Personenfreizügigkeit bringt uns null. Null, null mehr Kriminalität. Im Gegenteil, gewisse Länder, zum Beispiel Griechenland oder England, gehört jetzt nicht mehr zu der EU, aber sagen wir, Griechenland ist noch ein gutes Beispiel, da sind die Leute sogar weniger kriminell als die Schweizer. Ganz wichtig, also die EU-Bürger, die sind herzlich willkommen, die werden nicht kriminell. Sondern es werden alles Leute kriminell, die eigentlich gar nicht hier sein sollten. Soviel ich weiss, haben wir keine Personenfreizügigkeit mit Kamerun. Wir haben auch keine Personenfreizügigkeit mit Algerien. Warum kommen die Leute überhaupt? Die kommen alle über den Asylprozess. Dann sind das alles Länder, wo wir wissen, jeder, der in der Asylpolitik tätig ist, weiss, das sind alles Länder, wo politische Flüchtlinge kommen, die keine politischen Flüchtlinge sind. Deshalb spielt es eben eine Rolle, dass man mal sieht, ja, Kamerun, Algerien, Tunesien, die schicken uns einfach so, um ein berühmtes Zitat von Donald Trump abzuwandeln, die schicken uns Vergewaltiger, Mörder, Totschläger, Prügler, einfach unfähige Leute, die man nicht brauchen können. Und das spielt schon eine Rolle. Da könnte man zum Beispiel an der Grenze mal einfach sagen, du, wir nehmen keine Algerier mehr. Wer ein Algerier ist, muss nicht da hinkommen. Und wenn er ja jung ist, das ist nämlich der zweite Punkt, dann muss man den sowieso nicht nehmen. Also, man hat mit diesen Zahlen sieht man eigentlich, wo die Politik müsste ansetzen. Und es ist natürlich typisch, du hast erwähnt, dass die Linken eigentlich die Informationen immer wieder unterschlagen wollen. Weil es ist schon eben, lesen die Zahlen, schauen die an, die sind eindrücklich, wie die zeigen, wir haben eigentlich mit 10 Ausländergruppen alle Probleme und alle anderen Ausländer machen uns gar kein Problem.
Das ist noch verrückt, oder? Wir müssen die Zahlen schon mal noch sagen. Oder 38 von 1000 Kameruner oder 35 von 1000 Tunesier oder 34 von 1000 Algerier sind Beschuldigte gemäss Strafgesetzbuch. Das ist wahnsinnig, das ist wahnsinnig. Und bei den Schweizer ist es 6,2 und du hast es erwähnt, bei den Griechen 6,0. Bei den Briten, die sind die alleranständigsten, 3,9. Also da sind wir dann 10-mal weniger. Und jetzt kann man schon sagen, ja, es ist eine Minderheit, das ist richtig. Es sind eben irgendwo zwischen 33 und 38 von 1000. Es sind also nicht alle, natürlich sind es nicht alle. Aber man sieht eben ein Muster. Und ein Muster erkennen ist der erste Schritt, um etwas zu unternehmen. Und du sagst es richtig, die kommen auch in den seltensten Fällen, kommen Leute aus Tunesien, Marokko und Algerien Asyl über, haben also einen Grund, um wirklich da zu sein. Und darum muss man wirklich sagen, das muss man schlussendlich in ganz Europa überlegen, wie man mit denen umgeht. Es ist vielleicht halt gescheiter, wenn die Leute, wenn sie probieren, überzusetzen über das Mittelmeer, wo eh ein Blödsinn ist, weil es gefährlich ist, dass man die Leute dann halt nicht auf Sizilien überbringt, sondern zurück in den Hafen, wo sie aufgebrochen sind. Also man muss halt diesen Leuten klar machen, eure Zukunft ist nicht in Italien, sie ist auch nicht in der Schweiz. Und wir müssen dort das Asylrecht wieder zu dem machen, was es war. Es ist letztlich ein Aufnahmerecht für individuell politisch verfolgte Personen.
Genau, und dann muss man einfach jetzt mal da die Verantwortung der Politiker. Und Politiker sind wirklich für das verantwortlich. Sie sind verantwortlich für den Vollzug von Gesetzen. Und alles da, was hier läuft und wo wir das Ergebnis sehen, ist nicht im Sinne des Gesetzes. Niemand hat gesagt, dass aus Kamerun mehr Verbrecher importieren müssen. Und das ist der Punkt. Politiker haben das in der Hand. Die Kriminalität, die deutlich zugenommen hat in der Schweiz in den letzten Jahren, die ist wirklich zum grössten Teil einfach importiert. Und sie ist importiert aus 10 verschiedenen Ländern, die wir alle kennen. Man müsste nur sagen, wir nehmen niemanden mehr aus Kamerun. Es tut uns leid. Wir nehmen lieber 2 Leute, die verfolgt werden, aus Vietnam. Es ist unsere Choice. Es ist nicht einfach Gott gegeben, dass wir Verbrecher aus Kamerun einwandern lassen. Nein, es gibt kein Gesetz für das. Und ich würde es noch einmal betonen, wir Bürger, wir Wähler, ihr müsst Konsequenzen ziehen. Solche Politiker, die das zulassen, die gehören abgewählt. Weg damit! Das ist wie wenn ein Bäck einem Gopferdeckel versalzes oder giftiges Brot verkauft. Die Politiker verkaufen uns giftiges Brot, das geht nicht. Gut, gehen wir zum
nächsten. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Weißt, wir haben jetzt viel können lesen in der Berichterstattung über die Kriminalitätsrate, dass die Polizei nichts machen kann, oder? Also, dass sie die nach einem Diebstahl irgendwie halt auf den Posten nimmt, Personalien aufnimmt, vielleicht auch einen Ordnungsbuß ausspricht, wo sie eh nie können zahlen und dann nach 2-3 Stunden lässt man sie wieder gehen. Und was machen sie? Sie machen sofort wieder Diebstahl. Und ich habe das nachgeschaut, weil man das weit hinten im Hinterkopf hat es mir geläutet, oder? Man hat im Jahr 2014 hat der Bundesrat eben vorgeschlagen, die Liste der Bagatelldelikte, die man mit Ordnungsbussen kann schnell erledigen kann, auszuweiten. Und zwar deutlich auszuweiten. Man wollte die Justiz entlasten. Das war alles gut gemeint gewesen, aber ein kompletter Blödsinn, weil das heute dazu führt, dass man die Verfahren nicht mehr richtig durchführen kann. Insbesondere dann nicht, wenn es mehrfach ist. Oder ich finde halt, man kann ja schon sagen, man tut Bagatelldelikt beim ersten Mal irgendwie als Bagatelle behandeln. Aber wenn dann jemand seine Busse nicht zahlen kann und sofort wieder auf dem Polizeiposten landet, beim zweiten oder spätestens beim dritten Mal, muss man sagen, nein, es ist ja keine Bagatelle mehr, es ist eine Bagatellserie oder irgendwie so etwas.
Genau, also gut. Wirklich, da gibt es viel Arbeit für Politiker, die ihre Aufgabe ernst nehmen. Es ist einfach nicht erfüllt, wenn wir nachher eine importierte Kriminalität haben, die wir nie haben wollen. Gut, gehen wir zu einem anderen, sehr erfreulichen Punkt, wir sind ja mehr oder weniger, wie soll ich das sagen, ein bisschen gespalten bei dem Mantelerlass, aber ich finde es erfreulich, dass ein FDP Aargau sich da geäussert hat.
Ja, ich finde noch verrückt. Gestern Abend hat die Delegiertenversammlung von der FDP Aargau, das ist die Partei von Thierry Burkhardt, darf man noch so ein bisschen in Klammern erwähnen. Sie hat sich gegen den Mantelerlass ausgesprochen, also gegen das Stromgesetz, das wir am 9. Juni abstimmen. Und zwar klar und deutlich, 40 gegen 17 Stimmen hat man die Nein-Parole gefasst. Auf der Befürworterseite hat, nicht ganz überraschend, der Nationalrat Matthias Jauslin geweibelt. Der ist für jede Subvention im Energiebereich zu haben. Er hat gesagt, damit dürfen wir die Versorgungssicherheit im Winter stärken. Das wissen wir aus diversen Faktenchecks von Alex Reichmuth, dass das einfach nicht stimmt, oder? Und er hat argumentiert, dieser Schritt ist notwendig. Und auf der anderen Seite hat zum Beispiel ein Grossrat Lukas Pfisterer, ich vermute, ich weiß es aber nicht, das ist der Sohn vom berühmten Regierungsrat und Ständerat Pfisterer, ein grandioser, alter, freisinniger Ständerat. Er hat gesagt, das Stromgesetz sei verfassungswidrig und es tue die Energieversorgung auf den Kopf stellen und sei ein grober Eingriff in Gemeindeautonomie oder wo dann zu Projekt nichts mehr zu sagen hat. Und ja, das finde ich eigentlich eine interessante Einschätzung. Und die wird auch am 9. Juni eine wichtige Rolle spielen. Und ich muss sagen, also wenn jetzt, oder links-grün ist gespalten, die SVP ist im Nein. Und bei der FDP fallen noch ein paar Kantonalparteien ab dem Jahrschiffli. Dann ist gut möglich, dass die Sache kippt.
Genau, was wir merken, da gibt es eine eindeutige Verschiebung. Das sind Symptome, dass es wahrscheinlich doch sehr schwer wird, den Mantelerlass durchzubringen für Albert Rösti. Ich habe es schon ein paar Mal betont, und du auch, Dominik, das ist nicht so ein grosses Problem. Für meiner Sicht ist es Ficky und Mülli. Wird der Mantelerlass angenommen, dann ist das gut. Und wenn er nicht angenommen wird, ist es auch kein grosses Problem. Also das wird gut weitergehen, aber es zeigt, und das ist das Erfreuliche, deshalb habe ich gesagt, der FDP Aargau, es zeigt, wie sich in der Energiepolitik wirklich etwas bewegt, wie die bürgerliche DNA von der FDP auch aufwacht und einfach die Leute langsam merken bei der Energiepolitik, Kopfendeckel, jetzt ist fertig die Traumtänzerei, die Illusionspolitik, das Galerietheater, das lang geherrscht hat in Bern, das ist jetzt vorbei und man ist sich jetzt langsam bewusst, Strom brauchen wir und Strom muss man produzieren. Strom schickt uns nicht Gott, schickt uns nicht einfach die Sonne, weil wir hinlegen und sagen, bitte komm doch bitte, du Strom, oder das Windrädli macht das eben auch nicht, das langt nicht. Gut, in dem Sinn eine sehr gute Entwicklung, trotz allem. Ja, das war es von dem 27. März 2024, Mittwoch, letzte Bundesratssitzung, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast. Tönt uns weiterempfehlen, tönt euren Freunden von uns erzählen und tönt uns hoch bewerten, wo immer ihr könnt. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist dann das letzte Bern, einfach vor den Ostern. Bis dann, eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.